BR Heimat lesen.
Ich bin der Frühbeier Stefan und ich kann Ihnen versprechen, dass Sie mehr als einmal laut lachen werden. Unser neues Buch ist ausgesprochen vergnüglich. Werner Mayer hat es geschrieben, der bekannte oberbayerische Liedermacher und Kabarettist. Geboren ist er 1953 in Reichertsheim im Landkreis Mühldorf am Inn und in 15 Kapiteln lässt er uns teilnehmen an seiner Bauernbubenkindheit zwischen Kuhmist, Zinkbadewanne und dem Besuch eines japanischen Bischofs. Gern verschmitzt, aber auch einmal tiefgründig oder poetisch leise nimmt er uns mit auf eine Reise in seine Heimat. Fein verwoben mit dem zeitgeschichtlichen Hintergrund der 50er und 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Werner Mayers Sprache ist stark. Wer zuhört, ist sofort mit dabei und mittendrin. Wir dürfen mit dem Buben auf der Kirderhut schaukeln, wir dürfen am Stammtisch mit dabei sein, wo der Weißbier-Karl schon wartet und von seiner Websen der Schlagmaschine erzählt. Und wir dürfen mitfühlen mit dem angeblich verwilderten 11-jährigen Bauernburm, der sich plötzlich in einem strengen Klosterinternat wiederfindet. Werner Mayers Buch heißt 7 Kirr, 8 Kinder, 40 Gnädel, 1 Kanapé. Es liest Christian Jungwirth.
Vorwort. Bei unseren vielen Familientreffen kommt immer irgendwann der Punkt, an dem einer anfängt zu erzählen aus unserer wilden Kindheit mit 8 Geschwistern auf unserem kleinen Bauernhof. Lustige, traurige, skurrile, unglaubliche und komische Geschichten. Da wird gelacht, diskutiert und sinniert und jeder weiß noch was dazu oder erinnert sich noch an etwas anderes. Irgendwann hatte ich den Impuls, all das festzuhalten und habe eine erste Geschichte geschrieben. Als ich diese Geschichte dann einmal als Zugabe bei meinem Kabarettprogramm vorgelesen habe, war ich verblüfft, wie die Zuhörer darauf reagierten. Die einen waren berührt, weil sie sich erinnern konnten und in ihnen die Bilder, der Geruch, die Stimmung dieser Zeit wieder aufstiegen und die anderen, weil sie das gerade nicht mehr erlebt haben und über die Geschichte eintauchen konnten in eine Zeit und in eine Welt, die es so nicht mehr gibt. Danach konnte ich nicht mehr aufhören. Ich habe mich in die alten, vergilbten Schwarz-Weiß-Fotos vertieft und meinen Geschwistern noch mehr Details und Erinnerungen entlockt. Dann habe ich 3 Jahre weiter und weiter geschrieben und während des Schreibens sind in meinem Kopf immer mehr Bilder aufgetaucht. Daraus ist dieses Buch geworden. Es ist nicht die Geschichte unserer Familie oder des Neimauerhofs, keine Autobiografie und es ist auch nicht die Geschichte meiner Kindheit. Es sind Geschichten aus meiner Kindheit und ein Bilderbogen der 50er und 60er Jahre auf einem bayerischen Bauernhof. Es ist auch keine Verklärung eines Idylls, kein »Damals war alles besser«. Manches hätte man vielleicht gerne bewahrt und herübergerettet in unsere Zeit, aber vieles vermisst kein Mensch. Es ist sogar gut, dass es vorbei ist. Und dazu gehört auch meine leidvolle Internatszeit in einem katholischen Kloster, die ich in der letzten Geschichte beschreibe. Ich habe in meinem Buch die Menschen aus meiner Kindheit wieder aufleben lassen, indem ich ihnen Worte in den Mund gelegt habe, die sie so oder so ähnlich gesagt haben könnten. Damit man mittendrin und dabei ist, wenn der Weißbier-Karl beim Wirt alle mit seinen verrückten Erfindungen verblüfft, damit man sich mit uns Neimauer-Kindern am Weihnachtsschaufenster vom Beck die Nase platt drücken kann oder gemeinsam mit mir und der Tante Mari auf dem Melkschemel sitzen und zweistimmig singen kann. Es war nicht genau so, aber genau so hätte es sein können. 11 Jahre schwanger. Am Pfingstsonntag wollte meine Mutter ins Hochamt gehen, in die Reichertsheimer Kirche, die mit der schönen filigranen Mutter Gottes über dem Altar. Sie hatte sich schon seit Tagen darauf gefreut. »Komm, Schöpfergeist, kehr bei uns ein«, wollte sie singen, »und zum Schluss der Messe das großer Gott, wir loben dich.« Aber der Pfingstsonntag 1953 fiel auf den 24. Mai und da kam mir was dazwischen. Ich. Die Stöcklin, die vielbeschäftigte Hebamme von Reichertsheim, hatte am Pfingstsamstag schon mal vorbeigeschaut. »Ein bisserl haben wir noch, Lise«, hatte sie zur Mama gesagt und dann streng zu meinem Vater, »Sepp, komm nicht spät, beim 7. da kann Schnee gehen.« So ging mein Vater am nächsten Tag schon in aller Herrgottsfrüh runter ins Dorf und meldete der Stöcklin meine nahende Ankunft. »Dann gehen wir aber gleich«, Sie griff sich die Hebammentasche, die immer fertig gepackt war, und dann rauf zum Neimor, dem Neumeierhof auf der kleinen Anhöhe über Reichertsheim. Die Stöcklin hat schwer geschnauft auf dem Weg, denn sie war a starke, wie man gesagt hat, womit man nicht unbedingt die Muskelkraft meinte, sondern die Leibesfülle. Dick sein definierte man damals positiv. Es war doch gut, wenn man was auf den Rippen hatte, falls wieder mal schlechte Zeiten kommen sollten. Die waren ja gerade erst mal ein paar Jahre vorbei. Die Stöcklin war das Musterbild einer Hebamme, die mit ihrer Erfahrung, ihren Hausmitteln und mit viel Geschick die Frauen im Dorf durch Schwangerschaft und Geburt begleitete. Fürs Eisen empfahl sie den Schwangeren ein Trankerl aus Rotwein, Traubenzucker und Eigelb. War es ein Sternengucker-Baby, konnte sie es sogar im Mutterbauch drehen, um eine schwere Geburt zu vermeiden. Und für Stillen verschrieb sie ein dunkles Bier zur Milchbildung. Prost! Das graumelierte Haar hatte sie immer streng zu einem Dutt zusammengebunden, wie viele Frauen damals. Ihre feste Stimme und der schwarze Damenbart verliehen ihren Anweisungen bei der Geburt besonderen Nachdruck, obwohl ihre imposante Erscheinung und ihr resolutes Auftreten eh schon absoluten Respekt einforderten. »Ahoas Wasser, saubere Tücher, schickt's euch!« Und die Tante Mari, die in dieser Zeit bei uns am Hof mithalf, rannte von der oberen Kammer die Stiege runter in die Küche und richtete alles in Windeseile her. Es musste wie am Schnürl laufen, denn es war kein Arzt und kein Krankenwagen in der Nähe. Da durfte nicht schiefgehen, und das tat es auch nicht. Um 7.15 Uhr erblickte ich beim Neimauer Zreischamm als siebtes von acht Kindern das Licht der Welt, an einem strahlenden Pfingstsonntag. Und die Lisbeth, meine große Schwester, weinte. »Schon wieder ein Bub!« Sie war die Erstgeborene. Gleich nach dem Krieg, im Juni 1945, war sie zur Welt gekommen. Danach ging es Schlag auf Schlag, oder besser gesagt Bub auf Bub. Von 1945 bis 1956 kamen 9 Kinder auf die Welt. Nach der Lisbeth 6 Buben in Folge und dann endlich das ersehnte Schwesterchen. Aber tragischerweise starb es gleich nach der Geburt. Da weinte die Lisbeth noch viel mehr. Beim letzten Kind, im Jahr 1956, war unsere Mutter 41 Jahre alt. Von ihrem 30. Geburtstag an war sie 11 Jahre schwanger, mit nur kurzen Unterbrechungen dazwischen. Dazu hatte sie die ständig wachsende Schar von Kindern im Alter von 0 bis 11 Jahren zu versorgen. Während dieser Zeit lief natürlich auch ihre Arbeit als Bäuerin weiter. Im Stall standen 7 Kühe, die jeden Tag in der Früh und auf Nacht gemolken werden mussten, und zwar mit der Hand, denn erst Ende der 50er kam die Alpha-Melkmaschine zu uns auf den Hof. Außerdem waren die Hühner zu versorgen, die Schweine und Kälber zu füttern und die ganze Hausarbeit zu erledigen. Putzen, waschen und kochen für immer mehr hungrige Mäuler. Ohne unsere fleißige und zupackende Tante Mari wäre das gar nicht zu schaffen gewesen. Aber auch mit deren Hilfe war das ein Arbeitspensum, das wir uns heute nur schwer vorstellen können. Zumal der neimaurische Haushalt gemessen am heutigen Standard eher noch in der Steinzeit war damals. Erst viel später hielten dann eine Waschmaschine, ein Kühlschrank und ein Gasherd Einzug in unser Haus. Vorher musste zum Kochen der große Wamslerherd in der Küche angefeuert werden. Das Grandl, das seitlich in den Herd eingelassen war, war das einzige Warmwasserreservoir im ganzen Haus. Nur etwa 5 Liter, die man allerdings mit einem Blechhaferl rausschöpfen und auch wieder nachfüllen musste. Fließend warmes Wasser, was für eine paradiesische Vorstellung. Und das Wäschewaschen mit Waschkessel und Zuber war Schwerstarbeit und eine Aktion für einen ganzen Tag pro Woche. Die Küche und die Stuben mit dem Kachelofen waren die einzigen beheizten Räume im ganzen Haus. Da war es eng und laut in der Stube im Winter mit 8 Kindern und einem Kanapee. Für manche mag das alles irgendwie romantisch klingen, aber unser Bauernhof war kein Selbstversorger-Idyll. Es wurde zwar fast nur gegessen, was unser Hof hergab, aber gezwungenermaßen halt, denn Geld war wenig da, dafür umso mehr Kinder. Aber alles in allem hatte ich eine schöne Kindheit. Niemals fühlte ich mich arm, einsam sowieso nicht. Immer fühlte ich mich geborgen und angenommen in unserem wilden Durcheinander. Einfach daheim. Das neimaurische Chaos begleitet mich bis heute. Ordnung halten ist nicht so meine Stärke. Es ist aber auch der kreative Sumpf für viele meiner Geschichten und Lieder, wofür ich sehr dankbar bin. Schon manches Mal habe ich mich gefragt, wie unsere Mama das alles geschafft hat, uns ausgehalten und immer wieder satt gekriegt hat. Wohl mit ihrem unerschütterlichen Glauben, viel Kraft, ganz viel Geduld und noch mehr Knödeln. Der Kirchgang und das Wochenbett waren so ziemlich die einzigen Auszeiten für sie. Erst als wir längst groß waren und der Hof übergeben, da gönnte sie sich fromme Busreisen nach Altötting, aber dann auch nach Rom, Lourdes und zu fast allen europäischen Wallfahrtsorten. Und jedes Mal brachte sie ein Flascherl Weihwasser und allerlei wunderschöne Andenken mit. Meine Mutter wurde 83 Jahre alt. Kurz bevor sie im Oktober 1997 starb, stand sie noch auf der Leiter im Obstgarten und pflückte dicke, rotbackige Äpfel von unserem Boskoppbaum. »Kimm's bald noch mal heim und holst da noch die letzten«, hat sie mir von der Leiter aus zugerufen, als ich vom Hof fuhr. 14 Tage später bin ich wiedergekommen. Da lag sie in ihrem Bett, so als ob sie schlafen würde. Ihr Körper war noch warm. Wir frisierten sie und zogen ihr ein schönes Kleid an. Wir falteten ihr die Hände und legten den Rosenkranz von ihrem Nachtkästchen darum. Ich sah sie noch lange an, wie sie so dalag. Bei der Fahrt nach Reichertsheim hatte ich noch große Angst vor diesem Moment gehabt. Gleich werde ich meine Mutter tot sehen. Doch an ihrem Bett wichen meine Trauer und meine Angst vor dem Tod. Ihr Gesicht sah so friedlich und entspannt aus, als wäre es ganz normal, dass man stirbt. Ist es ja auch, oder? Der Dreg. Dreg ist das bayerische Wort für Dreck. Eigentlich müsste man es mit zwei E schreiben, denn der Dreg ist zäh und widerstandsfähig. Ein Dreg kriegst nie so leicht weg. Drum ist der Dreg viel langgezogener als das Weg. Der Dreg kennt sehr viele Ausformungen im Bayerischen. Hähnerdreg, Katzendreg, Kurdreg, Saudreg und in seiner ordinärsten Form der Scheißdreg. Der wird meist im übertragenen Sinne verwendet, um unmissverständlich zum Ausdruck zu bringen, dass man etwas eher nicht so gut findet. Und dann gibt es noch den Kleinerdreg. Der wiederum ist gar nicht ordinär, sondern als ausgesprochen liebevolle Anrede zu verstehen, wenn man zu einem kleinen Bub sagt, geh du kleiner Dreg, jetzt kannst schon laffen. So vielfältig ist im Bayerischen der Dreg. Auf unserem Hof kannten wir Kinder uns bestens aus mit allen Formen von Dreg. Hähnerdreg? Pfui Teifi. Da muss man schnell zum Wasserkrant und Fürs waschen. Katzendreg? Noch viel schlimmer. Aber Kurdreg? Ganz was anderes. Mei, im Sommer barfuß in den Kurdreg steigen, wenn er noch frisch und weich war und sich so herrlich durch die Zehen hat batzen lassen. Auch wenn er obendrauf schon eine Kruste hatte, konnte man die durchdrücken und man landete im Weichen. Am Ende hatte man grasgrüne Füße. Und er stank auch nicht. Er roch so wunderbar nach Kuh, nach Stall, nach Gras, nach daheim. Das änderte sich Anfang der 1960er Jahre, als überall die Silos wie Schwammerl in die Höhe wuchsen. Da rochen die Bauernhöfe auf einmal anders und auch die Bauern. Denn ab da hat man nicht einfach ein bisserl geschmeckt nach der Stallarbeit, nein, man hat gestunken. Ja, man war durch und durch kontaminiert mit diesem penetranten Silogestank. Mancher Bauernbursche hatte beim Tanzen am Wochenende nun schlechte Karten bei den Mädels, wenn es bei den langsamen Schiebern um körperlichen Landgewinn ging. Denn dieses Geschmacki umgab ihn wie eine frauenabweisende Giftwolke. So viel Petralon konnte man sich gar nicht ins Gesicht und sonst wohin schütten. Da half nur die komplette Silo-Dekontaminierung. Ganz ausziehen, Kleider vor der Tür lassen, von Kopf bis Fuß waschen und dann inklusive frischer Unterwäsche völlig neu anziehen. Das war uns, kleine Bauernburm, damals noch ziemlich wurscht. Wir waren mit dem Dreg auf Du und Du. Von den Hygiene- und Sauberkeitsvorstellungen von heute waren wir am Neimauer Hof sowieso Lichtjahre entfernt. Unter der Woche hielten wir nichts vom Waschen. Hosen aus und ab ins Bett. Aber am Samstag, da war Badetag. Schon am Nachmittag roch es im ganzen Haus nach Kernseife, denn da hat die Mama rausgewischt mit Schrupper und Seifenlauge, die große Zinkwanne in die Küche geschleppt und den Herd fest eingekorzt, um im riesigen roten Emailletopf das Wasser heiß zu machen. Darum war es gemütlich warm in der Küche an diesem kalten Januarabend 1958 und drei zaundürre Buben standen nackert und erwartungsvoll vor der Wanne. Ich war gerade mal 5, der Alois 7 und der Bernie 8. Aufpassen, Burm! Die Mama goss das heiße Wasser aus dem Topf in die Wanne und mischte es mit kaltem. So, eine mit euch. Aber nicht wieder gar so rumpritschen. Schon war sie wieder draußen bei der Stallarbeit. Wir spitzelten erst mit den Zehen rein, ob's nicht doch noch zu heiß wäre. Passt, rief der Bernie und rutschte mit einem riesigen Platschen in die Wanne. Ah, das tut gut, kommentierte er und grinste dabei wieder so komisch. Ja, nicht wieder eine Bieseln, lachten der Alois und ich und sprangen hinterher. Es war saueng und saulustig. Wer auf Kommando mit einem satten Blubberer einen Schorst zwischen uns im Wasser aufsteigen lassen konnte, das war der Schorskini. Wir schütteten einen ordentlichen grünen Schwapp aus der gelben Flasche in die Wanne. Bade das! Schon duftete die ganze Küche nach Wald, nach Tannen und Latschenkiefern. Dieser neuartige Badezusatz, erst seit kurzem bei unserem Beck in Reichertsheim zu kaufen, wurde das Schaumbad der 60er Jahre. Was die Beatles für die Musik waren, das war Badedass für die Badewanne. Erfunden wurde es übrigens von August Fischer, einem Apotheker aus, wie kann es anders sein, Baden-Baden. Ich schied noch mehr rein, juchzte der Bernie. Noch ein gescheiter Schwapp und schon kam die Stunde der Schaumschläger. Wir paddelten, ruderten und rotierten mit den Händen wie die Raddampfer, bis der Schaum über den Wannenrand stieg und die Küche völlig unter Wasser stand. Aber so langsam wurde es ungemütlich kühl in unserer Zinkwanne. Noch ganz schnell mit Kernseife die Haare gewaschen und dann nix wie raus. Abruppeln, rein in die frischen Unterhosen und Hemden, rüber in die Stuben und rauf aufs Kanapee neben dem Kachelofen. In der Küche war das Wasser im großen Topf am Herd inzwischen wieder heiß genug zum Nachgießen und schon waren die Nächsten dran. Die Badehierarchie ging von jung nach alt. Der Papp kam als Letzter dran. Natürlich gleiche Wanne, gleiches Wasser. Aber wir hatten Glück. Auf manchen Bauernhöfen war die Reihenfolge genau andersrum. Da stieg der Großbauer zuerst in die Wanne und das nicht unbedingt jede Woche. Als der Papp beim Wirt mal erzählte, dass er sich jeden Samstag bade, musste er sich kritische Kommentare von anderen Reischhammer Bauern gefallen lassen. Ja, Sepp, du brauchst ja schon mehr Wasser für die Baderei als deine Kirsaffer. Einer schob lässig hinterher, ich bade mich bloß an Weihnachten und an Ostern, ob's das braucht oder nicht. Viele Jahre später hat mir mein Bruder Siege die Geschichte von Bertel erzählt, dem Mann von unserer Tante Resi vom Meuerhof. Ein kauziger, knorriger Kerl, der in puncto Sauberkeit auch kein leuchtendes Vorbild war. Einmal hat er sich beim Arbeiten die Schulter ausgerenkt und der Siege fuhr ihn zum Zaunlehner. Der war eigentlich auch Bauer, aber gleichzeitig ein weithin bekannter Meister im Einrenken und Versorgen von Knochenbrüchen. Im Zweiten Weltkrieg hatte er ein Gelübde abgelegt, dass er sein Leben lang umsonst anderen Menschen helfen würde, sollte er dieser Hölle entrinnen. Und so hat er in seiner kleinen Küche abends nach der Stallarbeit bis spät in die Nacht hinein alle behandelt, die bei ihm in der Stube warteten. Aber im Fall von Bertel ritt der Zaunlehner zu einer Röntgenaufnahme im nahen Mühldorfer Krankenhaus. Also stieg der Bertel wieder ins Auto, wies den Siege jedoch an, ihn zuerst nach Hause zu fahren. Der wunderte sich. »Wir sind doch schon fast im Mühldorf. Da fahren wir doch gleich direkt hin.« Aber der Bertel bestand darauf, dass er unbedingt vorher noch mal heim müsse. Während der Fahrt rückte er dann mit dem Grund heraus. »Beim Röntgen muss ich doch das Hemd ausziehen, und ich hab mir doch bloß den einen Arm gewaschen.« Klar, das sah auch der Siege ein. Diese saulustige Geschichte war ihm die Extrarunde über den Meuerhof leicht wert. Kaum vorstellbar, was der Bertel wohl sagen würde zu unserer heutigen Reinlichkeits- und Körperkultur mit täglichem Duschen und Cremen und all den Kosmetikprodukten für jede Befindlichkeit von Haut und Haar. Meine Mutter würde sagen, was sie immer gesagt hat, ein bissl Dreck, schad nicht. Und da hat sie sicher ein bissl recht. Pfarrer Dieber, das Jesuskind und die elektrische Eisenbahn. Es war ein Sonntagnachmittag im Dezember 1959, der Himmel wolkenverhangen. Es sollte noch schneien gegen Abend, hatte der Radio gesagt. Der Bernie blätterte am Esstisch gelangweilt in der Kirchenzeitung und der Alois studierte die Bunte auf dem Kanapee oder besser gesagt die Bunte Illustrierte, wie sie damals noch hieß. Nein, die hatten wir natürlich nicht gekauft oder gar abonniert. Viel zu teuer. Ich hab schon ausgelesen, nehmt sie's mit, ich schmeiß sonst eh weg, hat unsere Tante Mari zum Alois gesagt und ihm ein verschnürtes Bündel in die Hand gedrückt, als er nach der Kirche noch bei ihr vorbeischaute. Auch wenn die Zeitschriften von der Tante oft ziemlich zerfleddert und manchmal schon über ein Jahr alt waren, freuten wir uns immer. Hauptsache was zum Lesen. Bei uns gab's nämlich außer dem Haager Boten, dem Bayernkurier und der Kirchenzeitung keinen Lesestoff. Das einzige Kinderbuch im ganzen Haus war der Klassiker »Etwas von den Wurzelkindern«. Aber leider fehlte auch etwas von den Wurzelkindern, nämlich der Einband und die letzten Seiten. Dagegen wirkte die alte Bunte wie neu. Für uns Bauernburm war dieses Hochglanzmagazin das Schaufenster in die große, weite Welt. Mit ganz viel Beutel, super. Der Alois und ich schauten erst einmal aufgeregt alle Heftel durch und blieben dann gebannt bei einer Ausgabe hängen. Auf dem Titelbild war eine unfassbar schöne Frau und innen drin gleich eine ganze Fotoserie von Farah Diba, der Gemahlin des Schahs von Persien. »So eine gibt's da bei uns nicht, Reischam«, raunte der Alois und schon drückte sich der Bernie zwischen uns aufs Kanapee. Er wollte nun doch lieber die Farah Diba anschauen als die heiligen Beutel in seiner Kirchenzeitung. Dann studierten wir drei Buben andächtig jedes einzelne Heft von vorn bis hint und von hint bis vorn, bis der Bab abends vom Stall reinkam. »Mili kehrt noch abgedrang zum Beck. Das mach ich.« Der Alois sprang vom Kanapee auf. »Mir auch«, riefen der Bernie und ich wie aus einem Mund. Jeden Tag mussten 2 Liter Milch zum Beck, unserem Reischhammer Bäcker und Gemischtwarenladen, geliefert werden. Da drängte sich sonst keiner von uns Buben vor, aber in der Vorweihnachtszeit war das abendliche Milli-Obedrong auf einmal hochattraktiv, denn dann gab's im Dorf beleuchtete Schaufenster voller Kinderträume. Es war längst dunkel, als wir mit den 2 Millibitschen ins Dorf runterliefen. Unterwegs fing es dann wirklich an zu schneien. Genau wie der Radio gesagt hat, freute sich der Alois. Die Schneeflocken tänzelten um die Straßenlampen der neuen Dorfbeleuchtung. Wir lieferten schnell die Milch bei der Bäckin an der Haustür ab und schon klebten wir mit unseren Nasen am hell erleuchteten Weihnachtsschaufenster vom Bäck. Da gab's diese elektrische Eisenbahn, einen Hochkran und einen Bagger, bei dem man die Schaufel echt bewegen konnte. Ein paar völlig uninteressante Puppen saßen auch da im Fenster rum. »Da hätten's lieber nur einen Bulldog hinstellen sollen, mit einem Odelfassel«, beschwerte sich der Alois. »Mei«, sinnierte ich, »für den Madel muss halt auch was geben.« Das vergaßen wir Buben meistens, denn beim Neimauer stand es ja schließlich 7-1 für uns. »Das ist das Beste«, der Bernie zeigte auf die kleine Dampfmaschine links im Schaufenster. Die bewunderte er schon die ganze Adventszeit. In den glänzenden Messingkessel konnte man wirklich Wasser einfüllen und dann mit einer Carbid-Tablette einheizen. Und vor dem Dampf trat sie dann echte Schwungradl und Pfeiferkunz auch. Aber der Alois stand schon völlig versunken vor dem Hochkran. Das war kein klumpertes Plastikteil. Dieser hier hatte einen schwenkbaren Ausleger und war aus Metallschienen zusammengebaut. »Den kann man ja dann auch auseinanderbauen«, überlegte der Alois und hatte in Gedanken bereits den Mini-Schraubenschlüssel in der Hand. Mir hatte es die Märklin-Eisenbahn angetan. Ich sah schon die elektrische Lok mit ihren 13 Waggons mitten durch unsere Stuben fahren und weiter in die Küche und dann, beladen mit Weihnachtsgürteln, wieder zurück in die Stube. Eine ganze Gleislandschaft entstand da in meinem Kopf, mit Bahnhöfen, Stellwerken, Tunneln und Brücken. Natürlich wussten wir, dass ein extriges Geschenk für jedes Kind sowieso nicht drin war beim Neimauer. Ja, nie. Aber träumen darf man ja. »Schauen kostet nix«, sagte ich, und wir drückten uns weiter die Nasen platt, bis uns die Kälte aus unserer weihnachtlichen Schaufenstermeditation holte. »Jetzt schauen wir mal, was wir kriegen, wenn's nur kein Puppen ist.« Der Alois stupste mich an. »Mir friert's, geh mal.« Wir drei stapften fröstelnd los Richtung Neimauer. Der erste Schnee war schon liegen geblieben und im Dorf schien es noch stiller geworden zu sein. Dann endlich war Heiligabend. Wir konnten es kaum noch da warten. Den ganzen Nachmittag hatten wir uns schon im größten beheizten Raum die Zeit vertrieben, im Stall. Hier war es auch im kältesten Winter warm. Die Öko-Heizkörper standen wiederkäuend in einer Reihe und schauten uns zu, wie wir uns in dem großen Heuhaufen vor dem Futterbarn eine Höhle bauten. Draußen war es inzwischen dunkel und die Mama sang beim Melken: »O, du Fröhliche!« »Mach schnell einen Schlupf zu«, schickte der Papp den Alois zum Hühnerstall, damit der Fuchs sich nicht bei uns seinen Weihnachtsbraten holen konnte. Der Sigi stand vor unserer bravsten Kuh, der Lina, und streckte seine kleine Hand über den Futterbarren. »Dies kitzelt so schön«, lachte er, wenn Lina sie mit ihrer rauen Kuhzunge abschleckte. »Ich habe eine super Idee«, rief der Alois, als er wieder zurück in den Kuhstall kam. »Wir spielen jetzt Jesuskind im Krippel.« »Genau, und dies wird unser Krippel«, meinte der Bernie und stellte einen Weidenschwingerl vor sich hin. Dann zitierte er salbungsvoll, wie unser Pfarrer aus der Weihnachtsgeschichte. »Sie legte ihn in eine Krippe.« Ich war begeistert und wollte gleich den Korb mit Heu auspolstern. »Da hab ich was Besseres mitgebracht. Das ist viel weicher«, hielt mich der Alois auf und legte ein flauschiges, weihnachtlich glitzerndes Vlies in Schwingerl. »So, und du hast die Hauptrolle, Sigi.« Ausnahmsweise war der Sigi gleich einverstanden, denn er stellte es sich wohl sehr schön vor, wie wir ihn in dem Krippenschwingerl schaukeln würden. Aber unseren trotzigen, knapp dreijährigen Bruder dann dazu zu bringen, sich ganz auszuziehen, das war schon schwieriger. Doch der Alois bestand darauf. Das Jesuskind war nackert. Da half kein ihm auch nicht. Wir zogen den Sigi kurzerhand aus und legten ihn auf das weiche Polster. »So schön hat's das Jesuskind fein nicht gehabt.« Dann wiegten wir ihn in dem Weidenkorb und sangen dazu mit gespielter Andacht »Still, still, still«. Die Mama stimmte vom Melkschimmel aus gleich mit ein »Weil's Kindlein schlafen will«. Doch von wegen »Still«. Auf einmal fing der Sigi an zu weinen und zu jammern. Zuerst freuten wir uns noch. »Das ist ja wie in echt.« Aber sein Geschrei wurde immer jämmerlicher. Die Mama wurde misstrauisch, stellte den Milcheimer weg und kam zu uns rüber. »Ja, was macht's ihr denn da mit dem Sigi?« rief sie entsetzt und hob ihn schnell aus dem Schwingerl. Sein Rücken war feuerrot. Wir schauten ziemlich betreten hinterher, als sie den Sigi eilig in die Waschküche trug, um ihn abzuwaschen. Dieses schöne, weiche, glitzernde Jesuskind-Bettel war wohl Glaswolle gewesen. Gott sei Dank ging es dem Sigi nach der Waschung gleich wieder besser. Aber Jesuskind spulen wollte er nicht mehr. Alle Kühe waren gemolken und der Papp hatte den letzten Mistkahn rausgefahren. Jetzt wurde es mystisch. Die Mama ging in die Küche, holte mit der Aschenschaufel ein paar Brocken Glut aus dem Herd und streute etwas Weihrauch drauf, während unser Vater überall im Haus die Lichter ausmachte. Nun zogen wir in einer langen Prozession durchs dunkle Haus, von der Küche, durch die Stube und alle Kammern und weiter in den Stall, unsere Eltern voraus, wir Geschwister hinterher, in einer Wolke von Weihrauch und nur spärlich beleuchtet von der Glut. In jedem Raum machte unsere Mama mit der Schaufel ein Kreuz und wiederholte ihren Segensspruch »Glück und Gesundheit« mit fester Stimme wie eine hohe Priesterin. Die Kühe schienen davon nicht sonderlich beeindruckt, aber uns Kindern wurde bei diesem Ritual so komisch heilig zumute, dass wir fast vergaßen, wie ungeduldig wir auf die Bescherung warteten. Bis heute versetzt mich der Duft von Weihrauch immer wieder zurück in diese eigentümliche Heiligabendstimmung, so zwischen heidnisch und katholisch. Wir Kinder mussten danach noch im Stall warten. Die Spannung war kaum noch auszuhalten. Dann läutete endlich das Glöckerl. Sturm auf die Stuben. Aber an der Tür hielten wir doch kurz inne, denn auch die Stube wirkte so anders im Schein der Christbaumkerzen, so feierlich. Unsere Mutter stimmte Stille Nacht an und alle sangen mit, sogar unser Papp, der sonst nie sang, brummelte leise mit. Und dann die Bescherung. Die Lisbeth und der Franz kriegten beide ein paar warme Handschuhe, der Sepp selbst gestrickte Socken. Der Papp bekam, wie alle Jahre wieder, seine Flasche Eckes Edelkirsch und für unser Mamm gab es eine neue Kittelschürze, von ihr selbst gekauft und verpackt. Wir jüngeren Brüder bekamen alle miteinander, jetzt kommt's, eine elektrische Märklin-Eisenbahn. Sensationell. Ganz besonders für mich. Es gab zwar zur Lok nur 3 Waggons und aus dem umfangreichen Schienennetz meiner Fantasie wurde gerade mal ein kleines Oval, auf dem man den Zug im Kreis fahren lassen konnte. Aber wir waren trotzdem alle total begeistert. Mit dem Drehknopf am Trafo konnte man die Lok langsamer und schneller fahren lassen und jeder wollte mal der Zugführer sein. Für die Heiligabendwürstel mit Sauerkraut hatten wir kaum Zeit. Denn wir wollten unbedingt weiterspielen, die Waggons mit Weihnachtsgürteln beladen und probieren, wie schnell man den Zug fahren lassen musste, damit es die süße Ladung aus der Kurven haut. Das war dann jedes Mal ein gefundenes Fressen für den Sigi. Aber irgendwann hat es ihm die Augendeckeln runtergehaut und der Papp hat ihn aufs Kanapee. Da lag er dann, selig schlafend, wie das Jesuskind. Kurz vor Mitternacht gingen unsere Eltern und die 3 großen Geschwister zur Christmette ins Dorf hinunter. Als sie wieder aus der Kirche heimkamen, lagen 4 Buben mitten in der Stuben vor den Gleisen. Und die Märklin-Eisenbahn fuhr noch immer leise surrend im Kreis. Am nächsten Tag tüftelte der Alois aus, dass man mit dem vorhandenen Gleismaterial sogar einen Achter bauen konnte. Der Alois halt.